glaube, wir machen das folgendes. Ich kommentiere das und dann machen wir eine Diskussion darüber. Ich werde das wirklich kommentieren, insofern, dass ich versuche, das, was Sie gesagt haben, die Potlatsch und die symbolische Ökonomie von Moss, im Problemkreis unseres Seminars zu situieren, zu kontextualisieren. Zunächst einmal, wer war Marcel Mauss? Ich glaube, dass ich habe sozusagen Geburtsjahr und Todesjahr nicht so genau im Kopf. Auf jeden Fall ist er ein französischer Soziologe Anfang des 20. Jahrhunderts, dessen Werk eine wichtige Etappe darstellt in der Entwicklung der Soziologie als solche. Überhaupt, wie Sie wissen, die Soziologie als solche entstand in Frankreich im 19. Jahrhundert. Das ist sozusagen ein Beitrag der französischen Gesellschaftstheorie, und zwar gegründet von Auguste Comte, nachdem er enttäuscht war von jeglicher Philosophie und gesagt hat, man soll keine Philosophie mehr betreiben, sondern vielmehr sich selbst fragen, was die Menschen wirklich denken und wirklich glauben. Und das ist gewissermaßen, gibt die Richtung an für die französische Soziologie. Die französische Soziologie ist immer Soziologie der Erkenntnis oder der Meinung oder des kulturellen Verhaltens. Und zwar von Comte bis Michel Foucault eigentlich, der in dieser Nachfolge steht. Und bis heute. Es gibt eine ununterbrochene Tradition der so postaufklärerischen französischen Reflexion über das faktische kulturelle Verhalten und das faktische Denken der Menschen in der Gesellschaft im Unterschied zu philosophischer Spekulation, die sich im 19. Jahrhundert in Deutschland entwickelt hat. Die Deutschen wollten die Wahrheit und die Franzosen die positive Beschreibung dessen, was die Menschen für Wahrheit halten. Der Comte, Auguste Comte, hat seine Philosophie, seine Soziologie oder seine soziologische Lektüre der Philosophie und der Kultur als Modell eines gewissen Verhaltens der Menschen unter bestimmten gesellschaftlichen Bedingungen aus der Prämisse entwickelt, dass wir in so etwas wie einer radikalen Moderne leben. Ja, schon damals im 19. Jahrhundert. Dass wir sozusagen alles Atavistische, alles Archaische, alles Vormoderne, inklusive klassische Religion, inklusive klassische Riten, inklusive das alles, hinter uns gelassen haben und in ein Zeitalter der Rationalität eingetreten sind. Ja, und das ist die wichtigste Prämisse von Comte. Er beginnt die Soziologie mit der Anspruch, Soziologie beschreibt ein rationales Verhalten der Menschen in einer modernen Gesellschaft. Nun, die Position von Marcel Mauss ist eine sehr interessante und wie man scheint, auch für uns sehr lehrreiche. Irgendwie ist dieser Ansatz, ein soziologischer Ansatz oder kulturpolitischer Ansatz, fast vergessen inzwischen. Marcel Mauss hat nämlich aus der Intuition ausgegangen, wie Durkheim auch ein bisschen vor ihm, dass unsere Gesellschaft nicht aufgeklärt ist. Ja, das ist etwas, was nach wie vor irgendwie so eine schwierige Frage ist. Ja, und das muss man klar sich vorstellen. nach wie vor leben wir in diese komische, unter dieser komischen Voraussetzung, dass wir so etwas wie eine westliche Gesellschaft haben. Jetzt bei der Vereinigung Europas hier, ja, so eine westliche Gesellschaft. Menschenrechte, alles rationalisiert, Demokratie und so weiter und so weiter. Das ist eine riesige Maschine, die sehr rational sozusagen läuft. Ja. Und dann gibt es andere Gesellschaften, die eben ganz anders sind. Sie sind atavistisch, sie sind vorrational, sie sind vormodern, sie sind verhaftet, ja, nicht wahr? Diesen oder jenen Aberglauben, Tritzel und so weiter. Das ist die islamische Gesellschaft, das ist ein Beispiel für die andere. Das heißt, es wird ein sehr klarer ideologischer Gegensatz aufgebaut zwischen der westlichen Gesellschaft als durchrationalisierte moderne Gesellschaft der einen Seite und allen anderen Gesellschaften, die sozusagen nicht so weit sind. Auch wenn man im Sinne des Multikulturalismus denkt, dass durchrationalisiert zu sein und völlig modernisiert zu sein, ist vielleicht nicht gut. Und im Postmoderne, wenn man im Sinne der Postmoderne denkt, dass es vielleicht auch gut vormodern zu sein oder nicht so weit zu sein oder gibt es ja Werte, die verloren gegangen sind und was auch immer, auf diesem Weg der Modernisierung, auch der postmodern angehauchte Multikulturalismus geht davon aus, dass wir, die Westler, durchrationalisiert sind. Ja, das ist die westliche Kultur. Ob man das positiv bewertet oder negativ bewertet, es wird als Tatsache behauptet. Ich glaube, ich bin eher sozusagen von Meinung von Mosia. Mir scheint das sehr unglaubwürdig zu sein. Ich empfinde die Gesellschaft, in der ich lebe, also die westliche Gesellschaft, nicht als eine in diesem Sinne moderne Gesellschaft, sondern als eine immer noch sehr archaische Gesellschaft, in der immer noch die Menschen eigentlich nicht nach rationalen Gesetzen und nicht nach der Vernunft, sondern irgendwelchen anderen rituellen sozusagen Vorgaben handeln. Dieser Anspruch des Westens, durch und durch rationalisiert und durch modernisiert zu sein, scheint mir völlig unglaubwürdig zu sein. Und das ist der Ausgangspunkt von Moss. Er sucht in der modernen Gesellschaft, er beschreibt die modernen Gesellschaften als archaische, als immer noch vormoderne. Er versucht, eine Soziologie der modernen Gesellschaft so zu schreiben, dass sie völlig archaisch aussehen. So etwa wie polynesische Gesellschaft eben, ja, mit Mana oder Gesellschaften, die Indianerstämme in Nordamerika. Er versucht das und es klappt. Es ist sehr, sehr schade, dass wir heute mit diesem Ansatz nicht mehr zu tun haben, weil ich denke, unsere Gesellschaften sind mit der Zeit noch archaischer geworden, als sie in der Zeit von Moss waren, aber irgendwie wird das nicht so scharf und konsequent reflektiert wie damals. Und als Ausgangspunkt nimmt Moss ganz intuitiv, das ist nicht ausgesprochen übrigens im Text selbst, ja. Aber seine Grundintuition ist, dass die westlichen Gesellschaften machen sehr vieles zu viel. Das heißt, zum Beispiel, es gibt so etwas wie die Mode und sie wechselt ständig. Ja. Man produziert so viel, ich weiß nicht, Anzüge und Krawatten und so weiter und so fort, aber man wirft sie wieder weg, weil sie in der nächsten Saison nicht modisch sind. Ja? Das heißt, die Tatsache, dass sie eine bestimmte Form, und das verbindet das mit unserem Seminar, dass sie eine gewisse Form haben, ein gewisses Design, macht sie sehr schnell überflüssig, weil auch nicht modisch. es wäre viel sinnvoller, viel rationaler, in diesem Sinne viel moderner und viel vernünftiger, einfach Dinge zu machen, die lange halten. Ja? War, man kauft einen Anzug, das mache ich übrigens. Ich trage, also diese Sache habe ich vor 15 Jahren gekauft und trage immer noch. Ja? Aber in unserer Gesellschaft ein Ding zu kaufen und zu finden, das man wirklich lange tragen kann, ist zum Teil eine Glückssache, zum Teil die Sache eines gewissen Gespürs, gerade für Design. Ja? Dass man sozusagen etwas kauft, wo man irgendwie zu Recht oder zu Unrecht vermutet, dass diese Designwellen ja über dieses Ding hinausgehen und dieses Ding nicht entwerten. Ja? Also übrigens, also so eine glückliche Hand haben einige Künstler wie Donald Judd und so, denen überhaupt nichts anhebt, ja, anhaben kann. Ja? Die machen es einfach weiter und es funktioniert dann immer weiter, ja, was auch immer passiert. Aber rational wäre, wenn alle und die ganze Gesellschaft nach diesem Prinzip gehandelt hätten. Sie tun es nicht, ja? Sondern sie tun vieles zu viel. Erstens, sie produzieren zu viele Dinge, wie gesagt, weil sie der Mode unterworfen sind. Das habe ich schon gesagt. Denn diese Mode selbst ist auch zu viel. Ja, warum brauchen diese Dinge eine bestimmte Form überhaupt? Ja, es gibt bei jedem Ding eine gewisse Zugabe im Sinne des Designs, eben, im Sinne einer gewissen Präsentierung, im Sinne eines gewissen Rahmens, im Sinne einer gewissen Form, wozu Verzierung oder was auch immer, wozu braucht man das? Es ist zu viel. Na gut, dann der ganze Luxus. Man braucht mit Sicherheit keine Parfums, mit absoluter Sicherheit keinen Schmuck und vieles anderes mehr. Dafür gibt man aber sehr viel aus. Dazu kommt ja der Sport, den absolut kein Mensch braucht, aber der Körper ruiniert ja den Sportler und die Leute, die es anschauen, ruinieren es auch, aber wegen der Passivität. Ja. Entweder die Leute sitzen da und tun nichts und schauen das an und werden dadurch ruiniert oder strengen sich übermäßig und werden dadurch ruiniert. Das heißt, der Sport ist schlicht und einfach treibt die Menschheit in Ruin. Ja? Trotzdem macht man das. Ja? Man macht also Extremsport, ja? Das einen gefährdet und andere gefährdet. Man trinkt sehr viel. Ja? Man trinkt sehr viel, man benutzt Drogen und so weiter und so weiter. Das sind alle ruinöse Praktiken. Gut, aber dann kommt man, das war schon erwähnt, in den Bereich der Sexualität. Ja? Der Bereich Sexualität ist ja per Definition absurd in dem Sinne, dass man das Ganze genießen und so weiter, dass man da, dabei empfindet oder empfinden soll, oder wie auch immer, für nichts taucht. Ja? Das heißt, der Reproduktionsakt als solcher braucht dieses ganze Genießen, diesen ganzen Überschuss überhaupt nicht. Ja? Und so, wenn man rational denken würde, wie in klassischen Utopien, wie bei Platon und so weiter, das haben wir gelernt, hätte man nur Sex praktiziert, wenn man wirklich Kinder produzieren wollte und so lange, wie man das nicht geklappt hat. Ja. Dann hätte man was viel, viel nutziger gemacht. Ja, ich meine. Also der Sex als solcher jenseits der Produktionsfunktion ist aus den vernünftigen Gründen, gesellschaftspolitisch gesehen, eine reine Verschwendung. Ja? Und auch für die Gesundheit ruinös. Ja? Und so geht es weiter und weiter. Wir machen ständig, und das heißt ständig, ja, wir machen zu 99% nur das, was uns schadet. Wir essen das, was uns schadet, ja, auch wenn es gut schmeckt. Ja, aber schadet unsere Gesundheit. Unsere ganze Lebensweise ist zu 99% total ungesund und ruinös. Ja? Warum macht man das? Also aus rationalen und vernünftigen Gründen macht man das mit absolut Sicherheit nicht. Ja. Allerdings, wenn wir gesellschaftliche Benehmen, und gesellschaftliche Position der Menschen uns anschauen, dann müssen wir feststellen, eine direkte Verbindung zwischen der ruinösen Lebensweise und Lebensstil und symbolischen Wert. Das heißt, je inkonsequenter, ruinöser und unvernünftiger man lebt, desto mehr wird man geschätzt in der Gesellschaft. Ja? Man schätzt zum Beispiel die Menschen, die an Drogen zugrunde gegangen sind, ja, und verehrt sie. Ja. Also King of Rocks, ja, und so weiter. Und alle diese wunderbaren Damen wie Patti Smith und so und Andy Warhol und so weiter. Besonders lieben wir alle, die Selbstmord begangen sind, ja, Guy Debord oder Walter Benjamin, der Lehrer von Marcel Mauss, Durkheim, hat eben die Soziologie des Selbstmords geschrieben. Also ein grundlegender Arbeit. Und auch insgesamt, ja, in der Schule zum Beispiel, nehme ich mir auch sehr gut. Ja. Der am meisten trinkt, am meisten Drogen nimmt, am meisten sich mit anderen schlägt und so weiter und so fort, am meisten leidet, am wenigsten studiert, am häufigsten von der Schule verwiesen wird und so weiter, er hat mit absoluter Sicherheit den größten symbolischen Wert und Prestige unter den Mitschülern. Das heißt, wir machen das alles, um cool auszusehen. Das heißt, wir leben in einer Gesellschaft, in der ruinöse, inkonsequente, kontraproduktive, selbstgefährdende, selbstzerstörerische Lebensweise als eine Normative gibt. Wenn wir sozusagen formell die Gesellschaft uns vorstellen als eine vernünftige, de facto schätzen wir nur die Menschen, die unvernünftig leben oder kontravernünftig leben.
Aber dann ist im Grunde genommen ja La Parmodite absolut falsch, ja, von Latein, ja.
Es ist keine Kritik, es ist eine Beschreibung. Ja, das ist das. Und so weiter. Man muss das nur, ja gut, La Parmodite kommen. Aber auf der Ebene der Muss ist die Frage, wie ist das zu erklären? Das heißt, warum in einer angeblich modernen, vernunftsorientierten Gesellschaft de facto die zerstörerische Selbstvernunft als normativ gilt? Und er leitet das ab aus der archaischen Praktiken, die nach seiner Meinung nach wie vor das kulturelle Benehmen unserer Gesellschaft dominieren und bestimmen. Und zwar aus den Praktiken der Aristokratie, die nicht wahr sich dadurch behauptet hat, dass sie selbstzerstörerisches Leben geführt hat, in ständigen Duellen, in ständigen Kampf, in ständiger Selbstzerstörung. Ja, das ist der Weg des Samurais. Ja, der Weg des Samurais ist der Weg des Todes. Ja, der Samurai ist nur dann glücklich, wenn er früh gestorben ist, durch seine eigene Verschuldung. Und dann geht es sozusagen in historische Bücher ein. Und das wissen wir. Das heißt, es gibt unsere Gesellschaft ist nur auf den ersten Blick rational und bürgerlich. Auf den zweiten Blick, sie ist nach wie vor regiert durch die Werte der aristokratischen Selbstzerstörung. Und diese Selbstzerstörung bezeichnet Selbstzerstörungstrieb eigentlich, bezeichnet Mauss als Mana. Er sagt Folgendes, er sagt, dass bestimmten Dingen eine Kraft innewohnt, die, wenn man sie bekommt, einen erhöht, aber irgendwann diese gleiche Kraft diesen Menschen ruiniert. Man muss also aufpassen, dass es nicht rechtzeitig passiert. Wenn man alte Mythen, dass man dem rechtzeitig entgeht. Wenn man alte Mythen liest, dann ist es immer so, ja, dass nicht wahr, ein Held ein Schwert bekommt und für lange Zeit dieses Schwert hilft ihm ja und so weiter, bis zu einem gewissen Punkt, wo dieses Schwert sich gegen ihn selbst wendet. Also er muss sozusagen dieses Schwert loswerden, bevor es passiert. Und das ist im Grunde nichts anderes als Prinzip der Mode. Wenn man ein modisches Ding kauft, hat man Mana. Nach einer Weile ist es nicht mehr modisch, sondern obsolet. Dann ist diese Mana negativ. Ja, da muss man schnell sich dieses Dings loswerden. Allerdings wissen wir, dass das Ding von dem negativen Ding wiederum eine Mana hat. Ja, das heißt, das, was gar alt ist, also nicht, das, was nicht von gestern ist, sondern von vorgestern ist, geht auch. Ja. Das heißt, wir haben so einen Zyklus und dieser Zyklus beschreibt eben Moos als Zyklus des symbolischen Tausches. Ja. Das war das Prinzip der symbolischen Ökonomie. Man erwirbt das Neue, man verwirrt das Gestrige, das Neue ist aber das Vorgestrige eigentlich. Und so geht es ja in diesem Tausch. Dieser Tausch beschreibt dann das System der Mode später oder bald. Inwieweit hat es mit dem Design zu tun? Sie haben wahrscheinlich diese Essay über die Gabe gelesen, das ist der Teil von zweibändigen Ausgaben von Moos, ja? Es gibt auf jeden Fall eine. Und da gibt es ja in der deutschen Sprache, und da gibt es ein Vorwort von Lévi-Strauss. Und Lévi-Strauss stellt eine Frage, die ins Zentrum unserer Überlegungen eigentlich zielt. Er fragt sich, na gut, Moos spricht ständig über diese Kräfte, die einem Ding innewohnen. Ja, diese Kräfte, die diese Dinge zur Zerstörung bringen. Die Kräfte des Mana, das mal positiv ist, mal negativ. Er übernimmt dadurch eine mythische Sprache, ohne sie überhaupt zu säkularisieren, sie zur Frage zu stellen, in Frage zu stellen. Sie appliziert diese Sprache auf die heutige Gesellschaft und das klappt. Das ist ganz klar. Damit ist Lévi-Strauss einverstanden. Er fragt sich aber nur, was ist das eigentlich für diese Mana, ja. Wir können da nicht glauben. Ja? Es ist gut als ein Beschreibungsmodell, aber es ist nicht gut als ein Erklärungsmodell. Ja? Und so sagt er, es ist eine gute Beschreibung, was Moos sagt, aber es ist keine schlechte Erklärung. Und er schlägt eine Folgeerklärung vor. Er sagt, dass wir, ohne das zu bemerken, mehr Formen produzieren, mehr Zeichen produzieren, als wir sie tatsächlich benutzen, zur Bezeichnung von irgendwelchen Sinnen. Aus diesem Vorwort, geschrieben von Lévi-Strauss in den 50er Jahren, er benutzt dort, um diese Zeichen zu benutzen, der Begriff flanzierende Signifikant, ja, dieser Begriff des Leeren oder flanzierenden Signifikanten hat dann eine unglaubliche kulturpolitische und philosophische Karriere gemacht in den 60er, 70er, 80er Jahren. Ah ja, das ist so eine flottierende Signifikant, ja, Sätze. Wenn man von flottierenden Signifikanten spricht, kommen sie ja. Na eben. Eben. Und so. Ja, so passiert das eben. Dass man immer mehr Zeichen produziert, immer mehr Formen produziert, als man wirklich Sinn hat oder Bedeutungen hat, um sie zu besetzen. Wir sind ständig von den Formen umgeben, die zwar Formen sind, aber ungefähr nichts bedeuten. Und die neuen Dinge, die wir bekommen, sind dadurch charakteristisch, dass sie einen Überschuss an solchen leeren Zeichen oder leeren Formen haben. Und das ist die Romane. Dass wir, wenn zum Beispiel wir ein neues Produkt auf den Markt werfen, und dieses Produkt hat eine bestimmte Form, wir verbinden mit dieser Form als Form nichts Besonderes. Der ist sozusagen, diese Form ist leer. Wenn wir mit einem alten Produkt zu tun haben, wie zum Beispiel Coca-Cola-Flasche, ja, dann haben wir eine riesige Geschichte der Sinngebungen und Sinnentleerungen, die mit dieser Form verbunden sind, mit der Woche und vielen anderen. Wir haben eine riesige Geschichte der Sinngebung, sozialer Bedeutungsschichten, ja, die mit dieser Form verbunden sind. Oder McDonald's. Ja, wir wissen alle, McDonaldisierung der Gesellschaft, das alles. Aber wenn neue Produkte, wenn neue Formen auf den Markt kommen und die Welt kommen, sie sind sozusagen leere Fläche. Sie sind Formen, aber sie sind Formen, die gesellschaftlich, kulturell unbesetzt sind. Das gibt uns die Möglichkeit, das gibt uns die Freiheit, diese zu besetzen. Und diese Chance, diese leere Formen zu besetzen, macht das Mahne dieser Formen aus. Das heißt, diese Mahne ist nicht etwas Positives. Es ist nicht eine Kraft, eine positive Kraft. Sondern ganz im Gegenteil. Dieses Mahne ist eine Leere, ist eine reine Projektionsfläche, ist signifikant ohne Signifikat, Zeichen ohne Bedeutung. Es ist ein Angebot an die Gesellschaft und jeden Einzelnen, diese leere Form mit Bedeutung zu füllen. Und dieses Angebot macht sozusagen Attraktivität dieses Produkts oder dieser Form aus, unabhängig davon, in welcher Funktion sie auftritt. Dann aber sagen wir, das war die Generation Golf, ja, oder was auch immer. Ja. Das heißt, dieses Golf ist schon besetzt. So wie man sagt, das ist sozusagen, das ist vorgestern. Wenn ich sage vorgestern, was sage ich eigentlich? Ich sage nichts anderes, dass mit dieser Form sind kulturelle Verhaltensweisen, Attitüden, Zusammenhänge, Sozialverhalten verbunden, die ich schon kenne. Diese Form ist schon besetzt. Gestern war sie schon besetzt. Deswegen heute kann ich diese Form nicht mehr frei gebrauchen. Ich kann aber eine Form von vorgestern frei gebrauchen, wieder einmal, weil diese Bedeutungen zum Teil, vielleicht zum größten Teil, entweder vergessen sind, sie haben diese unmittelbare Aktualität nicht mehr, also die Form ist weitgehend wieder leer geworden, ja, hat sich automatisiert, und zweitens, die sedimentiert sind, die sozusagen verhärtet sind, die sind wieder zu gebrauchen. Ja, das heißt, ich kann zum Beispiel sagen, das sind nostalgische Formen. Und ich kann diese Nostalgie wieder einzusetzen als eine symbolische Wert, als eine aktuelle symbolische Wert in die Gesellschaft. Wir haben also durch diese Theorie von Lévi-Strauss eine klare Theorie, die nichts anderes ist als die Theorie des Designs, ja, wenn man will. Ja. Das heißt, jedes Produkt ist zweiseitig. Auf der einen Seite hat dieses Produkt sozusagen seine Funktion. Und als so ein Funktionsding involviert die Marktökonomie. Zweitens hat dieses Produkt eine Form, bewusst oder unbewusst, geplant oder ungeplant, designt oder undesignt, immer eine Form. Und diese Form ist entweder leer, immer noch, oder leer, immer schon, oder leer, again, wieder einmal, oder zu sehr besetzt, dann vermeiden wir sie. Und wenn wir also Moos kombinieren mit Lévi-Strauss, bekommen wir eine ziemlich saubere und plausible Theorie des Designs. Wir haben allerdings nicht so etwas wie die Vorstellung dessen, was eine treibende Kraft des ganzen Austausches ist. Das heißt, wir bekommen nicht die Antwort auf die Frage, warum. Wenn wir über die Marktökonomie sprechen, ja, dann haben wir eine Illusion, dass wir diese Frage warum beantworten können. Weil die Leute sowas mögen, ja, weil die Menschen das mögen, weil sie das kaufen wollen und so weiter und so fort. Das heißt, durch dieses Angebot-Nachfrage-Schema wird diese Illusion erzeugt. Ja, aber jetzt, wir kommen darauf zurück, ja, das ist klar. Aber bei Bataille ist es eben so, dass er wollte jenseits von Ruhm, jenseits von gesellschaftlichen Konventionen, weil das ist immer noch gesellschaftliche Konvention, jenseits der Konvention so etwas wie eine naturverbundene Kraft haben, so etwas wie das gesellschaftliche Nutzen, das nicht in der Gesellschaft selbst verankert ist, sondern in der Natur. Also Bataille wollte ein sozusagen diese Konvention, gesellschaftliche Konvention in der Natur selbst verankern. Und er hat die Frage gestellt nach dem Gebrauch des Verbrauchers. Ja, er hat ihm gesagt, na gut, bei normaler Ökonomie, wir werden Dinge produziert, weil der Verbraucher sie braucht. Aber wer braucht den Verbraucher? Wenn der Verbraucher selbst gebraucht wäre, gäbe es keinen Tod. Dass alle Menschen sterben, zeigt schon, dass die Menschen sind grundsätzlich überflüssig. Das heißt, der Verbrauch ist keine Erklärung. Es ist keine Instanz, auf die man letztendlich sich berufen soll und berufen kann, weil jeder Verbraucher ist sterblich und jeder Verbrauchter wird verbraucht. Entweder wird er getötet im Krieg oder stirbt von den Armen. Das heißt, nicht nur alle Dinge sind überflüssig, sondern alle Menschen sind überflüssig. Wenn alle Menschen nicht überflüssig wären, wären sie unsterblich. Da sie aber alle sterblich sind, zeigt es, dass sie alle überflüssig sind. Wir haben also eine Ökonomie, in der nichts eigentlich gebraucht wird, inklusive der Menschen. Warum funktionieren sie aber. Seine Antwort war ganz eine metaphysische, ja. Durch diesen Überschuss oder Zuschuss der Energie, der Sonnenenergie oder der kosmischen Energie, die einfach uns dazu treibt, immer weiter zu machen. Obwohl wir wissen, dass wir alle sterben, dass wir überflüssig sind, machen wir weiter, weil wir getrieben werden von der Sonnenenergie, von der Lebensenergie, von der sexuellen Energie, immer weiter zu gehen, immer weiter zu funktionieren, immer weiter zu agieren, obwohl es keinen Sinn hat. Obwohl wir wissen, dass dass alles sinnlos bleibt und dass wir irgendwann sterben und dass wir alle expendable sind. Das ist allerdings eine Erklärung, die eine naturalistische ist, die auch Lévi-Strauss sagen würde, ein Modell, ein metaphysisches oder ein naturalistisches Modell voraussetzt, dem wir Glauben schenken können oder nicht. Vielleicht haben wir tatsächlich diese übermenschliche Energie und machen wir weiter, vielleicht auch nicht, oder sind viel mehr müde, ja, und warum machen wir dann weiter und so weiter. Für meine Begriffe würde ich eher an Lévi-Strauss halten und sagen, bleiben wir bei der Beschreibung. Stellen wir uns nicht die Frage, weil sie führt ja mehr oder weniger zu nichts, ist der Grund für diese Aktivität die Konvention, also das Streben nach der Auszeichnung, nach der Ehre, nach der gesellschaftlichen Anerkennung, oder ist die Grundlage die Natur, die über jede Konvention hinaus uns mit einem Zuschuss der Lebensenergie versehrt, den wir verbrauchen müssen, bis wir sterben. Ja, und kommen nicht vorbei an dem Verbrauch dieser Lebensenergie. Außer, dass wir Selbstmord begehen, aber das ist ja auch so eine Anstrengung, ja, und braucht eine gewisse Lebensenergie, um so etwas durchzuziehen. Wenn wir aber im Bereich des Beschreibenden bleiben, wenn wir die Frage suspendieren danach, ob die Maschine unserer Zivilisation durch die Konvention und Konstruktion oder durch die Natur geregelt wird und in Gang gehalten wird, dann muss man schon sagen, dass dieses Modell Lévi-Strauss, eine sehr plausible ist, weil sie wirklich erklärt, wie Dinge gleichzeitig in zwei Ökonomien funktionieren. Unter zwei unterschiedlichen, heterogenen Voraussetzungen. Diese Heterogenität wird gezeigt sehr gut am Ende vom Text von Mauss an einem Beispiel, wo er sagt, ich weiß nicht, ob es Cézanne ist oder ein anderer Künstler, er sagt, wenn ich ein Auto kaufe, wer ist der Besitzer dieses Autos? Das bin ich. Wenn ich ein Gemälde kaufe von etwa von Cézanne oder Rubens, ich bin das nur zum Teil. Weil es ist nach wie vor ein Gemälde von Cézanne und nicht von mir. Zum Beispiel, bei vielen Verträgen muss ich zusichern, um überhaupt so ein Werk kaufen zu dürfen, dass ich dieses Werk einer Aufstellung zur Verfügung stelle. Wenn diese Ausstellung die Ausstellung von Cézanne ist. Ich kann da sozusagen das Werk nicht kaufen, ohne bestimmte gesellschaftliche Verpflichtungen in Bezug auf den Autor dieses Werkes einzunehmen. Das heißt, es gibt eine, und was ist das Cézanne? Ja? Das ist ein Name für Mann. Ja? Das ist dieser Geist, der nach wie vor in diesem Gemälde wohnt. Ja. Und dieses Gemälde zum Teil immer noch besitzt und von dem ich zum Teil besessen bin.
Ja. Das ist dann fast so immer noch wie bei Derrida,
Gespenster. Ich bin, das sind Gespenster, von denen ich nach wie vor besessen bin. Ich bin von ihnen besessen, weil ich mit Dingen umgeben bin, in denen diese Geister wohnen. Ich kann auch von ihnen zerstört werden. Die Besessenheit des Sammlers, ja, ist ein interessantes Beispiel. Und es gibt, glaube ich, sogar von Bataille oder noch von jemandem einen Kommentar zu den berühmten Bildern und Geschichten, die ja immer die Geschichte eines Sammlers erzählen, als einen alten, unglücklichen, schlecht gekleideten, kranken Mann, der in einem dunklen Raum, praktisch fast wie ein Vampir, ja, ich war, inmitten seiner Schätze untergeht. Er sagt, warum? Das ist doch reicher Mann. Ja, und so. Weil diese Mane, diese Geister, diese alle Dinge, die nicht weggeschickt werden, die nicht gelöst werden, die nicht befreit werden aus dieser Sammlung, ihn quälen. Weil diese ganze negative Manne von diesen Dingen sich akkumuliert und ihn zerstört. Das heißt, der Sammler, der seine symbolischen Werte aus dem Austausch der symbolischen Werte, also symbolischen Austausch rauszieht und beginnt sie zu horten, setzt sozusagen seine Gesundheit, zumindest auf der symbolischen Ebene, großen Gefahren aus. Ja. Und das ist auch wiederum eine selbstzerstörerische Strategie. Und so sagte ja auch Bataille, ob ich alles weggebe oder ob ich das behalte, beide Strategien sind bis zu einem gewissen Grad oder sogar weitgehend selbstzerstörerisch. Ja. Na gut, und es ist eben der Punkt, an dem ich jetzt aufhören wollte. Wir machen jetzt eine Pause, sagen wir 15 Minuten. Vielleicht noch eine Bemerkung zu dem, was Sie gesagt haben am Ende in Ihrem Referat über die Pflicht zu kaufen. Es ist in der Tat eine interessante Entwicklung, die in Bezug auf Mosche Modell subversiv wirkt. Ja. Ich glaube, der zweite subversive Zug ist die Grüne Partei und sozusagen Umweltschutz. Wenn man genau hinschaut, ist es auch so ein Programm, anti-Mosche, anti-parteiische Programm. Die Frage ist nur, ob die Moralisierung des Konsums jemals wirklich zu einer sozusagen, sagen wir so, ob man die Moralisierung des Konsums mit einer Rationalisierung des Konsums gleichsetzen kann, ob es klappt. Denn wir sehen die Moral als solche in unserer heutigen Gesellschaft, die immoralistisch ist, per Definition, als eine selbstzerstörerische Strategie. Das heißt, wenn ich zum Beispiel von einer Regierung höre, aus moralischen Gründen sollen sie kaufen, um die Wirtschaft in Gang zu halten, dann diese Moralität plötzlich beschreibt Konsum selbst als Opfer. Also sie müssen auch dann kaufen, wenn sie Dinge eigentlich nicht brauchen, aus moralischen Gründen. Wir haben sozusagen hier die Moral bekommt eine irrationale Note oder irrationale Dimension, die sie generell in unserer Gesellschaft hat. Ja? Es ist nicht uninteressant zu sehen, dass die Moral selbst abgekoppelt von einem rationalen strategischen Verhalten ein Weg der Selbstzerstörung sein könnte, und zwar in der Form wird die Moral auch von unserer Gesellschaft akzeptiert. Zum Beispiel jemand, der, ich weiß nicht, in Afrika AIDS-Kranke heilt und selbst von AIDS infiziert wird und dann stirbt, wird als hochmoralischer Held gefeiert in unserer Gesellschaft. Aber ein Mensch, der einfach seiner Arbeit nachgeht und wie ein Spießbürger sozusagen um die Ecke lebt, nicht. Ja? Warum eigentlich? Weil hier die Moral als eine Vorausgabung, als so etwas wie eine Everest-Besteigerung, ja? Als eine Selbstopferung, als ein Gestus der Selbstvernichtung gefeiert wird und als solchen Gestus auch aus im Grunde immoralischen Gründen paradoxerweise akzeptiert. Na gut, das ist der Umriss des Problemfeldes, in dem wir uns befinden, und wir werden das dann nach der Pause sehen.